Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag. Frohe Weihnachten, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen bei unserem kleinen Stelldichein am ersten Weihnachtsfeiertag. Wir wünschen euch ja wunderbare Feiertage, und wir, das sind der Simon. Hallo Simon.
Hohoho, frohe Weihnachten da draußen. Hallo Sebastian.
Ja, und ich, genau, der Sebastian. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich hoffe, ihr liegt jetzt richtig schön mit, weiß ich nicht, die Gänsekeule ragt noch euch aus dem Hals raus. Und die Kopfhörer sind auf dem Ohr und ihr hört uns jetzt am ersten Weihnachtsfeiertag. Oder auch, wann immer ihr Bock habt zwischen den, heißt es jetzt zwischen den Tagen oder zwischen den Jahren? Weiß ich nicht.
Ich glaube, beides geht. Ich habe beides schon gehört. Also zwischen den Tagen und zwischen den Jahren. Ja, liebe Leute, auch von mir nochmal frohe Weihnachten. Und ja, kann ich nur unterschreiben, ne? Ich hoffe, ihr hattet ein fantastisches Fest. Ihr habt ein fantastisches Fest. Es ist ja noch. Und ihr habt einen wunderschönen Tag gehabt, wunderschönen Abend gehabt und seid auch reich beschenkt worden. Gehört ja dazu, zu Weihnachten. Und freut euch jetzt einfach der Dinge. Müsst nichts tun, worauf ihr irgendwie keinen Bock habt. Zum Beispiel arbeiten gehen oder so. Das ist jetzt hoffentlich auch für euch mal für ein paar Tage vorbei. Und ja, jetzt setzen wir noch einen drauf hier natürlich. Wir machen euer Weihnachten erst feiernswert mit einer neuen Folge von Trek am Dienstag. Nein, ganz so ist es natürlich nicht, aber
ja. Ja, was kann da noch schief gehen?
Was kann da noch schief gehen, genau.
Was kann da noch schief gehen? Simon, wie ist es dir?
Mir geht's echt gut. Hab jetzt, wir nehmen das Ganze ja ein paar Tage vorher auf, ne? Vor Weihnachten, also für uns ist noch gar nicht Weihnachten, für uns, wir kommen erst sogar langsam in Weihnachtsstimmung, ne, kann man sagen.
Ja.
Hab jetzt eine doch sehr ereignisreiche Woche gehabt, noch so die letzte richtig, ja, harte Woche, kann man sagen, vor den Festtagen. Jetzt warten noch ein paar Aufräumarbeiten auf mich, aber ich war beim Deutschen Entwicklerpreis. Firma, für die ich arbeite, die veranstaltet den auch. Da hatte ich die große Ehre und Freude, Regie zu führen. Und ja, die Show lief im Großen und Ganzen gut. Ich glaube, wir haben mal einen Nominierten vergessen beim Video. Aber es ist nicht so passiert wie bei den Oscars oder sonst wo. Oder bei den Golden Globes war das, glaube ich, wo da irgendwie mal der falsche Gewinner vorgelesen wurde.
Das waren die Oscars.
Das waren die Oscars.
Ja, das waren die Oscars. Das ist schon echt gemein.
Dann würde ich hier wahrscheinlich auch nicht reden mit euch, sondern wäre jetzt, keine Ahnung, in irgendeinem Gefängnis oder so eingesperrt von den Entwicklern, die dann nicht gewonnen hätten. Aber nee, war eine anstrengende Woche, es war eine gute Woche. Ich fühle mich super und Sebastian, gebe die Frage direkt zurück. Was lief bei dir so ab in den vergangenen Tagen?
Was lief bei mir so ab? Ich die ganze letzte Woche, so eine der Adventswochen, ich sag jetzt nicht welche, lief wie in einem Film, der schnell vorgespult wird an mir vorbei, weil unglaublich viele Dinge passierten, nacheinander passierten, und gestern habe ich tatsächlich die Worte zu hören bekommen: Mensch, so müde hast du auch noch nie ausgesehen. Aber heute bin ich schon wieder ganz gut, reanimiert. Ja, reanimiert, rekuperiert, wach.
Du hättest quasi einen Landeurlaub nötig.
Oh, da hast du aber wunderschön.
Oh, geil.
Der Evil Knievel der Überleitung wieder.
Ich wollte noch gar nicht überleiten. Hätte ja sein können, dass du noch was erzählen willst. Aber das war wie so ein Elfmeter irgendwie. Den muss ich jetzt mal reinschießen. Ich bin total stolz auf mich, auf diese Überleitung. Mensch, was für eine geile Überleitung. Ja, kannst du sein. Ja, den Oscar der Überleitung.
Ja, nee, so war das auch. Also in der Woche gab's jetzt nicht, ich könnte euch jetzt von meinem Arbeitsalltag erzählen, ich habe keinen Deutschen Entwicklerpreis gemacht, es sind einfach auf der Arbeit viele Dinge passiert. Obwohl, ich kann ja mal erzählen, ich arbeite ja in einer Branche, wo es schon mal ab und an vorkommt, oder und auch in einer Position, wo ich bei uns größere Besuchergruppen mit Headset durchs Haus führe und denen erkläre, wie das alles ist, so eine zweistündige Tour. Und Simon, immer wenn das die 17-jährigen Berufsschüler sind, die dann da vorbeikommen, dann gerate ich an meine Geduldsgrenzen.
Warum? Wegen der Rückfragen, oder machen die da machen die da Albernheiten. Also das ist quasi, sind die Berufsschüler, die auch so in den Bereich gehen wollen und die gucken sich dann Unternehmen an, ja, und sind wahrscheinlich gar nicht so interessiert an dem Unternehmen, sondern sie sind deswegen da, weil sie müssen.
Die sind da, weil sie natürlich irgendwie sowas lernen in die Richtung, was unsere Firma herstellt, und die gucken sich dann die Firma an und auch zu 85% mit großem Interesse. Aber es gibt immer 15% Chaoten, die das Ganze sabotieren. Und Simon, du glaubst gar nicht, wie viel Mitgefühl ich für unsere Gymnasiallehrer entwickle, einfach nur während so einer zweistündigen Führung. Wenn du merkst, da sind welche, da stehen so 12 vor dir und die wollen echt dir zuhören und dir folgen und sich was toll erzählen lassen. Und dann sind da 3, die würdest du am liebsten auf dem Balkon in Regen stellen.
In Steinbruch schicken malen, ja.
In Steinbruch könntest du die mal schicken.
Ja, genau.
Und ja, genau, das ist einfach, die dann auch, wir haben eine Abteilung, sage ich mal, wo auch ein gewisser Anteil an jüngeren Damen arbeitet. Und wenn du dann merkst, die suchen dann Vorwände, dass man da nochmal wieder hingeht und so. Ich habe da was vergessen, ich muss da nochmal hin und so. Dann bist du einfach genervt.
Naja, Sebastian, die Hormone spielen halt verrückt in dem Alter. Ich bin ja bei dir. Ich habe das immer so unterteilt. Ne? Ich find's eigentlich ganz gut, wenn irgendeiner gut geölten Maschine, einem System auch ab und zu mal so ein Klüppel zwischen die Beine geworfen wird. Das gehört einfach dazu. Ich habe aber immer unterschieden zwischen Störenfrieden, die wirklich lustig sind, wo man selber lachen muss, und Arschlöchern. Und du weißt ja selber, zu unserer Schulzeit war das eher so durch Letztere besetzt. Ja.
Ja.
Und ich glaube, deswegen haben wir da auch so ein bisschen schwieriges Verhältnis zu. Es gibt aber durchaus auch lustige Leute, die halt dann irgendwas Albernes machen, wo man halt einfach mitlachen muss. Ich kann mich erinnern an einen Vertretungslehrer, den wir mal hatten. Das war, glaube ich, im Deutschunterricht. Da war die Deutschlehrerin eine Zeit lang weg. Und wir haben dann irgendwann angefangen, wenn der sich umgedreht hat in die Tafel und da was dran geschrieben hat, haben wir die Tische so verrückt. Weißt du, also die Klasse war in Bewegung, sozusagen. Ja. Und das war natürlich nervig für den Mann. Aber wenn der sich umgedreht hat und gesagt hat, hört mal mit dem Tischrücken auf, dann fand ich das lustig. Und ich fand das gut. Und das hat uns angesprochen, natürlich weiter mit den Tischen zu rücken. Oder ich erinnere an einen gewissen Physiklehrer, wo wir das Wasser, wir hatten so Physikpulte. Und neben den Physikpulten war direkt so ein Waschbecken. Und das haben wir mal verstopft. Ich gar nicht, ich bin nur Zaungast, aber ich saß in der ersten Reihe und habe das alles mitgekriegt, und dann wurde das Wasser angelassen und dann lief das so ganz langsam voll, das Wasserbecken, das lief so ganz langsam voll. Er hat davon nichts mitgekriegt, weil das war mit so einem Schlauch irgendwie, ne? Also das plätscherte nicht, sondern da war so ein Schlauch und das lief so ganz langsam voll.
Der lag unter Wasser, der Schlauch, genau. Und das heißt, das hat sich quasi von unter der Wasseroberfläche so gefühlt. Ich saß da auch in der ersten Reihe.
Ja, genau, wir saßen nebeneinander, Mensch. Und ab und zu hat man aus meiner Ecke so ein gehört. Und irgendwann lief das natürlich über dieses Pult. Und auf seine, der trug immer Birken, bei Wind und Wetter trug der Birkenstockschlappen. Und es lief dann auf seine Birkenstockschlappen und dann hat er sich umgedreht und so, was ist da denn los? Und im gleichen Moment kam ein Schulkollege vom Klo, der wollte mal irgendwie aufs Klo gehen, zwischendurch kam rein, sah das, musste lachen, dieses Bild. Und dann sagte der Lehrer so, Sie gehen jetzt nicht mehr aufs Klo. Und das sind Momente, Sebastian, die möchte ich nicht missen. Das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Deswegen ich kann das total nachvollziehen, wenn es ultra nervig ist und wenn du das halt auch dann 20 Mal am Tag hast oder bei so einer Führung, wo du halt dann erklären musst und dann wirst du da immer rausgebracht und so. Manchmal kann das aber auch Spaß machen. Das war meine viel zu lange Ausführung von meinen Gefühlen zu dem Thema.
Nee, ist völlig okay. Ich glaube auch von den 3 Unruhestiftern, das waren auch nicht alle 3. Ja?
Ja, schon verstanden.
Okay.
Ja, aber eine ereignisreiche Woche auch bei dir.
Ja, schon.
Wann wird's denn mal ruhiger? Wird's jetzt langsam ruhiger auch tatsächlich bei dir oder hast du noch viel zu tun?
Es wird jetzt langsam ruhiger. Ich fange jetzt langsam an, die E-Mails von, ich glaube, Mitte November zu beantworten. Das ist ein ganz gutes Zeichen, wenn man nur 3 Wochen im Hintertreffen ist.
Sehr gut. Ach ja, aber die sind gar nicht mehr wichtig, glaube ich, die von Mitte November. Die kannst du einfach löschen. Wenn das wichtig ist, die melden sich nochmal, glaube ich.
Das stimmt. Das ist ja, aber genug von unseren, von den Leiden der jungen Podcaster oder der älteren Podcaster. Dem Leiden
der jungen Podcaster. Fangen wir doch mal an, Sebastian. Heute haben wir wieder eine sehr schöne Folge, tatsächlich auch eine Fortsetzung einer Folge, die wir in der Original Series schon gesehen haben, gesprochen haben und glaube ich auch gemocht haben. Ich weiß ja gar nicht mehr, ich habe gar nicht mehr reingehört, wie das so war. Ich glaube, wir haben die positiv wahrgenommen. Aber ja, was schauen wir uns heute an?
Wir schauen heute Once Upon a Planet.
Wunderschön.
Die Fortsetzung der Folge Shoreleaf. Und wenn ihr die noch nicht gehört habt, ihr Lieben, unsere Folge zu Shoreleaf, dann möchte ich euch jetzt dazu anhalten, denn Shoreleaf und Arena, das sind die beiden Folgen, die sich immer abwechseln auf dem letzten Platz unserer gehörten der Downloadzahlen. Und ich weiß nicht, warum.
Komisch, ne? Also wie kann man eine Folge, in der ein Mann in einem Hasenkostüm durch die Gegend läuft, wie kann man die nicht mögen? Oder Arena, also wie Arena, eine der kultigsten Folgen überhaupt, mit dem Gorn.
Ja, es ist verblüffend. Ja, also ich will nicht sagen, dass die stark abfallen hinter den anderen, aber die sind immer so, ein paar Dutzend Downloads hinken die hinter den anderen her. Ganz komisch.
Ich glaube, wir müssen mal was am Vorschaubild machen. In das eine Vorschaubild machen wir den Hasenmann rein und in das andere den Gorn. Und ich glaube, dann rasen die nach oben. Aber Sebastian hat natürlich recht. Schaut euch das Ganze, hört euch das Ganze nochmal an. Das ist auch ganz gut als Vorwissen. Jetzt bei Shoreleaf, denn ja, wir besuchen ja wieder diesen komischen Planeten. Der deutsche Titel oder die deutschen Titel dieser Folge sind Urlaub im Wunderland. Und, also der Titel ist jetzt zu Ende, Urlaub im Wunderland und Fantasie oder Wirklichkeit. Und ihr dürft raten, welcher von denen der aktuellere der beiden ist.
Ja. So. Habt ihr geraten?
Ja, gut.
Dann sollen wir auflösen. Wir verraten das heute nicht.
Nee, heute verraten wir das nicht.
Okay. Ja, jo. Simon. Wer hat's uns denn geschrieben diese Woche?
Geschrieben hat uns das ein Doppelpaar an Autoren. Das ist einmal der Chuck Manville und einmal der Len Jansson. So. Und ich habe meine Hausaufgaben diesmal tatsächlich nicht gemacht. Haben die irgendwie was Besonderes sonst noch so bei Star Trek gemacht? Kennen wir die schon?
Nö. Der Chuck Manville hat später nochmal eine zweite TAS-Folge geschrieben, aber ansonsten sind die sehr unbeleckt, die beiden.
Unbeleckt. Unbeschriebene unbeleckt. Comicblätter sozusagen.
Ja.
Und ja, die Originalfolge, die wurde natürlich geschrieben, also die, worauf das Ganze basiert, ne, von dem Theodore Sturgeon. Und ja, über den sprechen wir auch dann ausführlich in der Folge Shoreleaf. Das könnt ihr euch dann auch nochmal anhören, wenn ihr da Infos braucht. Aber ja.
So ist es. Der Sturgeon, der hatte eigentlich eine ganz andere Fortsetzung für Shoreleaf vorgesehen, die es vielleicht gegeben hätte, wenn die Urserie noch eine vierte Staffel gehabt hätte. Dazu kam es nicht. Und es kam auch nicht zu seiner Fortsetzung in gezeichneter Form, sondern halt zu der von diesen beiden anderen Menschen, die wir gerade genannt haben. Und Simon, wie geht die los?
Ja, wie geht die los? Die Enterprise-Crew ist fertig. Die sind so richtig durch. Die haben ja auch wahnsinnig viel erlebt in den letzten Monaten und es wird Zeit für einen Landeurlaub. Ja, man erinnert sich zurück, wir waren doch schon mal auf einem Planeten, wo Wünsche in Erfüllung gehen. Und was könnte nichts besser sein, für R&R, ja, als so ein Planet, wo du halt hingehst und stellst dir was Schönes vor und das passiert dann.
Ja.
Deswegen besuchen wir wieder den Shoreleaf-Planeten. Der heißt nicht Shoreleaf-Planet, ich habe keine Ahnung, wie der heißt, das habe ich mir nicht gemerkt. Aber ich weiß, dass der im Omikron-Delta-System ist. Hat der einen Planetennamen?
Nee, der wird immer nur der Shoreleaf-Planet genannt, glaube ich.
Ja.
Der hat keinen richtigen Namen, so wie Riser oder, muss ich immer lachen, wenn das erwähnt wird, Wrigley's Pleasure Planet.
Wrigley's Pleasure Planet, klingt auch lustig.
Ja, nee, also den besucht man. Und erstmal beamen sich da nur drei runter, nämlich Sulu, McCoy und Uhura. Also eine relativ ungewöhnliche Konstellation für so einen Folgenbeginn.
Ja, fast das B-Team, ne? Aber ist es gar nicht, weil da ist ja auch der McCoy dabei. Und Sebastian, das Ganze sieht aus, als wären die in einem Bild von Bob Ross gelandet.
Also, ja, genau so.
Ne? Das ist halt so, da ist so ein kleiner Baum und da ist noch so ein kleiner Freund von ihm, mal eben noch ein Freund dahin. Und so. Ich habe fast so Bob Ross, der die Hintergründe gemalt hat für die Folge, teilweise habe ich so mir vorgestellt.
Happy little accidents, Simon.
Ja,
Happy little accidents.
Happy little accidents.
Ja, genau, so sieht das da aus. Und der McCoy, der erzählt jetzt erstmal, jetzt kriegen wir erstmal für die Nicht-Eingeweihten, die die erste Folge nicht gesehen haben, kriegen wir so einiges erzählt. Erinnert ihr euch noch an den weißen Hasen, der hier rumgelaufen ist? Zack, da ist er. Und hinter dem läuft auch Alice her. Und Alice sieht tatsächlich aus wie die Disney-Alice.
Der Hase auch.
Sehr, also mit dem blau-weißen Gewand, Kleid, ja. Kleidchen. Und ja, dann erklärt er uns auch, warum dieser Planet so besonders ist. Das ist auch nochmal so eine Wiederholung einfach, so eine Auffrischung.
Ja, und zwar ist das ein technologisches Meisterwerk, dieser Planet. Die Vorstellungen und Gedanken, die werden sozusagen gemessen. Ja, die werden irgendwie gelesen. Wie genau das funktioniert, wissen wir nicht, aber das geht irgendwie. Durch so Antennen wahrscheinlich. Und dann gibt es hochentwickelte Roboter, die dann sich quasi in das so rasend schnell gebaut werden, keine Ahnung, und dann genauso aussehen wie das, was man sich vorstellt. Es ist so ein bisschen was wie Westworld, ja, nur man kann sich das selber bauen, diesen Vergnügungspark um sich herum. Also irgendwie nochmal so eine Weiterentwicklung von einer virtuellen Realität. Interessant.
Ja.
Also Holodeck 2.0, kann man eigentlich schon sagen.
Ob das wohl die Idee war fürs Holodeck? Ob das daher kam?
Möglicherweise, keine Ahnung.
Ja,
kann ich mich noch nicht mit beschäftigen, aber möglicherweise, ne? Das Holodeck ist aber eigentlich ja nicht so weit fortgeschritten, weil im Holodeck musst du ja tatsächlich mit dem, was der Programmierer dir da gebaut hat, irgendwie musst du ja in gewisser Weise leben. Hier ist es so, wenn ich an großen grünen Akelanfall denke, dann kommt der halt angeflogen, ja? Und das ist halt, das ist doch alles ganz fantastisch, finde ich das. Also Es konnte aber auch in die Hose gehen. Klar, du kannst ja an irgendwas Fieses denken. Und das ist ja auch die Story gewesen von Shoreleaf. Wenn man da irgendwie an was Falsches denkt. Zum Beispiel, wie wäre das, wenn jetzt John Wayne um die Ecke kommt und mich umballert? Ja, und dann kommt John Wayne um die Ecke und ballert mich um. Dann ist das natürlich nicht so gut.
Eigentlich nicht so der perfekte Urlaubsplanet. Aber ich denke auch nicht so oft, dass ich, obwohl manchmal habe ich schon komische Gedanken, von denen ich nicht will, dass die wahr werden.
Ich auch, und ich glaube, es geht jedem Menschen so. Ja, also eigentlich auch keine gute Vorstellung, dass man da so, und dann, scheiße, ich darf jetzt an diese eine Sache nicht denken, wupp. Nein, denk so nicht. Bin ich nicht wirklich. Das bin nicht ich, das war nur ein kurzer Schluck auf. Ja.
Okay. Nicht daran denken, dass hinter mir ein großer Abgrund auftut.
Ja, das wäre ja noch, das wäre ja noch harmlos.
Ja.
Ja, genau. Und man ist jetzt auf diesem Planeten, Uhura sinkt wieder. Und Sebastian, ich muss jetzt mal dir was gestehen. Ich finde das eigentlich fast immer schrecklich, wenn Nichelle Nichols singt. Ich hab's gesagt.
Oh ja, die trällert so. Das ist so ein wirkliches Trällern. Das kann man auch ganz schlecht nur hören. Es ist auch im Alter dann nicht besser geworden, wenn sie auf Conventions mal gemeint hat, ich singe jetzt mal. Dann habe ich immer gedacht, ja, okay. Man muss es mögen, aber man muss es mögen. Ich glaube, man kann es auch mögen, wenn man halt auf Trällerei steht.
Ja, das kann sein. Also objektiv kann ja durchaus was, aber ich persönlich subjektiv finde das schrecklich. Sulu spaziert durch den Wald, der Lust wandelt, ne? Der hört sie singen und dann sehen wir das, was McCoy gerade so sieht. Und Sebastian, das ist doch so eine alte Südstaatenplantage, oder? Habe ich mich da verguckt mit so einem See drumrum und mein Zitat der Folge tatsächlich kommt hier schon, denn McCoy steht da und guckt und sagt,
they just don't make them like that anymore.
Und ich wollte mich neben McCoy stellen und sagen, es ist ganz gut, dass man das nicht mehr so macht, wie das mal war. Denn also ich musste sofort an diese Kolonialstil-mäßigen, mit diesen Säulen und so, musste ich an so eine Südstaatenplantage, die von so eingewanderten Franzosen geführt wird, musste ich irgendwie dran denken, ne? Und die haben auf den Reisfeldern dann oder auf den Baumwollfeldern haben die dann ganz viele Leute, die unfreiwillig für die arbeiten.
So ist es nämlich. Ja, da klebt ganz schön viel Blut auch an den Säulen eigentlich. Aber der McCoy ist, ich glaube, der verklärt das immer. Der guckt, glaube ich, auch immer nur vom Winde verweht. Obwohl das auch ein sehr, sehr problematischer Film ist. Wenn man den heutzutage mal sieht, dann denkt man oft, oh, irgendwie mag ich die Leute nicht, von denen der Film, glaube ich, will, dass ich sie mag. Naja, also er geht dann da so hin, schönes Südstaaten, und da kommt dann jemand raus oder an, und der kommt geradewegs mal nicht aus einem Südstaatentraum. Der kommt nämlich wieder aus, oder die kommt wieder aus Alice im Wunderland. Es kommt die Herzkönigin, und sie sagt das, was sie am allerhäufigsten sagt. in meiner Erinnerung natürlich sofort off with his head, ab mit seinem Kopf.
Ja, hat ihre Herzbuben dabei, so nennt man die, glaube ich, ne, diese Soldaten. Und die laufen dann hinter McCoy her, der flüchtet, der denkt, ich habe doch gerade was ganz anderes gedacht, warum sind die denn jetzt da? Und er rennt und ruft dann auch direkt die Enterprise und sagt, emergency beam up, na, weil klar, das Ganze ist jetzt tatsächlich gefährlich geworden und er wird auch dann direkt hochgebeamt.
So glücklich sind nicht alles. Sulu wird, glaube ich, auch irgendwie hochgebeamt, ohne dass wir das so richtig mitbekommen. Uhura will wissen, was los ist, schnappt sich ihren Kommunikator und da kommt so ein Roboter und nimmt ihr den weg.
Ja. Bupp. Sie wird also irgendwie aufgehalten, nach oben zu beamen, ne? Und wir wissen, Uhura ist die Damsel in Distress in dieser Folge. Und ja, man ist jetzt oben und überlegt sich, was ist denn da jetzt passiert? Shatner hätte ich jetzt fast gesagt, Kirk. sagt, na ja, das ist wahrscheinlich, nee, weißt du, warum ich, Shatner, mir ist was aufgefallen, Sebastian, grundsätzlich so ein bisschen in den Folgen. Und zwar, es ist auf der einen Seite ganz schön, dass die Originaldarsteller auch ihre Rollen vertonen. Das finde ich sehr gut. Ich finde aber doch, dass die qualitativen Unterschiede doch ziemlich groß sind bei den Sprechern. Und ich finde, dass Shatner, dass man dem Shatner anhört, dass er das Ding abliest und da ist keine richtige Emotion dahinter.
Ja.
Das, ne, das ist immer so auf einem Level quasi. Ist dir das auch aufgefallen?
Ja, ich glaube, der kann nur schauspielern, wenn eine Kamera auf ihn zeigt. Die anderen, die wachsen über sich teilweise sogar hinaus. Auch Nichelle Nichols, wenn sie nicht gerade singt, ist sie viel interessanter in der Zeichentrickserie, als sie es in der Realserie war. Einfach, weil sie ein paar mehr Zeilen bekommt und dann auch denkt, so, jetzt mache ich aber auch mal was damit. Aber du hast recht, wenn der Shatner was vorliest, dann klingt das eigentlich die ganze Zeit, ist das in diesem Tonfall, den ich jetzt hier mache. Und wer Shatner eigentlich kennt, der weiß, dass er eigentlich unglaublich vielseitig Schauspieler hat. Also der hat genau. Sehr, sehr starke tonale Schwankungen da eigentlich immer nur drin. Aber hier macht er es nicht. But why?
But why?
But why?
Can't he put a little bit more emotion in his play? Ja, Uhura. Also man vermutet, Uhura ist in diesem Underground-Komplex, ne, in diesem Planeten, also diese Fabrik sozusagen, die die Roboter steuert und herstellt. Da kommt man aber nicht so ohne weiteres ran, weil das ist abgeschirmt. Da ist nichts zu machen. Und dann gehen wir auch in diesen Underground-Komplex, Sebastian, und dann sehen wir, von wem Uhura da festgehalten wird und ja, was da jetzt passiert.
Man fragt sich auch noch, wie es dem Keeper geht. Denn der Keeper, das war so ein lustiger Opa, der lief da rum. Und das war der Chef von dem Planeten. Oder weiß ich nicht, vielleicht sogar auch so jemand, der da hingesetzt wurde, um das zu reparieren, wenn das kaputt geht. Oder wie so ein früher, ich musste einmal, wenn ich die Folge früher gesehen habe, ich musste da denken, wo meine Eltern geparkt haben. Die hatten ein Parkhaus in der Innenstadt bei uns in der Stadt. Da saß immer so ein kleines Opperchen in so einem Häuschen, wo man reinfuhr an der Schranke. Und an den musste ich immer denken, wenn ich den Keeper aus Shoreleaf gesehen habe. Dieses Opperchen, was da aufpasst, dass da keiner rein oder rausfährt, ohne, was weiß ich, ohne das zu dürfen.
Ja, diese Opperchens, die sie wegrationalisiert haben, ne, wo es jetzt alles automatisch geht mit Kassenautomaten und so. Früher musste man beim Opa ja noch bezahlen, da kann ich mich auch dran erinnern, das ist ja ganz lange her schon.
Ja. Und immer wenn man nicht bar bezahlt hat, sondern die Bankkarte dem gegeben hat, dann machte der eine ganz rätselhafte Sache, das Opperchen. Und dann pauste der die so durch, indem der die auf so ein Papier drauflegte und noch ein paar anderes Papier darüber. Und dann macht er darüber so ratsch, ratsch. Ja. Dann hat er diese Karte abgebaut. Aber wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ach hier, sag schon, der Keeper, ja, der Keeper. Der Keeper ist nämlich nicht mehr da, Simon. Oh Gott, oh Gott.
Nee, der ist nicht mehr da.
Was ist denn stattdessen da?
Stattdessen ist ein Computer da. Wir haben mal wieder einen Computer als Antagonisten. Sieht auch ganz interessant aus. Ist so eine Art, ja, Auge, wo unten aber auch noch so ein Mund als Lampe leuchtet. Ne? Also du siehst oben Augen mit ganz so einer Farbkaskaden und so da drin und darunter ist auch noch so eine Lampe. Und immer wenn er was sagt, dann leuchtet die Lampe. Ne? Das ist auch wieder so eine Humanisierung von so einem Computer ein bisschen. Ja, und der ist ganz, ganz strange drauf. Der erzählt nämlich erstmal, ja, du kommst ja von dieser Himmelsmaschine und du bist ja ein Sklave der Himmelsmaschine. Und natürlich ist mit der Himmelsmaschine die Enterprise gemeint. Also das kann man sich ja ganz, ganz schnell zusammenpuzzeln. Und ja, der möchte jetzt die Uhura, der möchte jetzt die, es tut mir so leid, es tut mir so leid, die Uhura.
Ah,
das war davon, das war jetzt wirklich nicht absichtlich. Ich werde zur Strafe, werde ich mir 20 Mal anhören, wie sie singt. Hintereinander. Die Uhuru, ne? Ja, Schluss jetzt. Ja, was will der Computer eigentlich? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Will der die Crew eliminieren? Das kommt ja später erst eigentlich raus, ne? Der sagt das ja hier noch gar nicht so.
Nee, der sagt das hier noch gar nicht. Ich finde es auch erstmal ganz bedenklich fast schon, dass wir ein Südstaatenanwesen sehen und ein paar Minuten später erzählt der Computer der schwarzen Frau, hör mal, du bist doch Sklavin, oder? Die Folge hat so ein bisschen so unschöne Untertöne auf einmal.
Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Das stimmt. Du hast völlig recht, ja. Meinst du, da steckt mehr dahinter oder fabulisieren wir uns das jetzt so?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind einfach heute sehr, sehr empfänglich für solche Sachen, dass da die roten Lampen angehen bei uns.
Ja. Das stimmt. Das stimmt.
Uhura soll jetzt da bleiben, weil der Computer denkt, die Sky Machine ist auf Uhura angewiesen. Ohne sie kann die Sky Machine nicht. Und er will irgendwas mit der Sky Machine.
Ja.
Er will irgendwas von denen da. Was genau, das sagt er jetzt nicht. Aber Uhura sagt ja auch, meine Freunde, die werden mich jetzt hier suchen. Und siehe da, das tun sie auch schon.
Ja, man sieht das auf so einem Bildschirm. Ne? Der Computer hat da unten verschiedene Bildschirme, kann da sich wahrscheinlich an jeden Ort des Planeten schalten. Man muss jetzt so ein bisschen sich gedanklich vorstellen, dass da wieder so eine Metallantenne irgendwie so hinter einem Baum herguckt und das dann alles filmt. Und da sehen wir dann natürlich auch die Crew runterbeamen. Und der sagt ganz klar, ich werde sie ausschalten. Ich werde die Crew ausschalten. Er sagt tatsächlich turn off. Und Uhura versteht ihn auch richtig. Ausschalten bedeutet für ihn terminieren, ermorden. Und ja, das will ich, sagt der Computer. Genau, das ist das richtige Wort. Das möchte ich, Alter, dass sie verschwinden. Sebastian.
Simon.
Ich habe eine Frage an der Stelle. Mhm. Warum fährt man zu diesem seltsamen Planeten? Ist der freigegeben für den Weltraumtourismus? Ist der irgendwie erschlossen? Gibt's da Hotels? Hat man sich mit diesem Keeper irgendwie da eine Vereinbarung geschlossen oder so? Warum fährt man da hin, wenn man doch beim ersten Mal auch nicht so die besten Erfahrungen gemacht hat?
Der Keeper hat ja schon am Ende gesagt, jetzt dürft ihr hier Urlaub machen, also am Ende der ersten Folge, jetzt dürft ihr hier Urlaub machen und schön, dass ihr da seid und so. Und oh, jetzt ist das schön, dass wir uns endlich mal hier so getroffen haben. Und ja, ich glaube, die hatten schon so im Kopf, dass sie da nochmal wieder hin möchten vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie freigegeben ist. Und ich persönlich halte es auch einfach für keine gute Idee. Ja, also es muss doch irgendwie wunderschöne Planeten mit, weiß ich nicht, geben, die so ein bisschen sind, wo die Erde, wo du dann aussuchen kannst, lege ich mich an den Strand oder gehe ich an den Bergsee oder wandere ich oder was mache ich? Egal. Das halte ich für eine viel bessere Idee, als sowas zu machen.
Ja, eben. Und jetzt mal noch so ein bisschen philosophischer gefragt. Eigentlich ist das wirklich so erholsam, wenn du dir deine Welt selber bauen musst die ganze Zeit? Ist es nicht viel inspirierender, wenn du halt in eine Welt kommst, die fertig ist, die neu ist für dich und so und von der du dich inspirieren lässt? Das ist doch immer langweilig, wenn ich genau das passiert, was ich mir vorstelle. Das schränkt mich doch ein irgendwie. Das erweitert meinen Horizont ja gar nicht.
Ja, dann wirst du so irgendwann mal wie Parmen und seine Leute bei Plato's Stepchildren, die alles denken und dann passiert das und dann werden die so dekadent und scheiße.
Ja.
Eigentlich, ja. Eigentlich hat die Crew selbst schon gesehen, dass das zu nichts Gutem führt, wenn man sich so verhält oder wenn man diese Möglichkeit erhält, so, dass die Gedanken Realität werden können. Da hast du recht.
Ja.
Guter Einwand.
Aber es tut sich ja ein bisschen was anderes. Es tun sich ja Dinge hier, mit denen man nicht rechnet, von daher ist es ja schon wieder fast ganz gut. Ja, die Crew ist jetzt unten und jetzt auch tatsächlich möchte man den Keeper aufsuchen. Ist ja klar, ne? Also den Opa mal fragen, was denn hier schief läuft, warum Uhura auf einmal weg ist. Man findet aber nicht den Keeper, sondern man findet ihn irgendwie doch, aber man findet erstmal so einen Metallmonolithen, der da steht, ne? Eine Gedenktafel, kann man sagen. Und auf dieser Gedenktafel lässt sich herauslesen, dass, ja, der Keeper verstorben ist.
Ja, und dann misst man auch, ja, da liegt da irgendwo ein Leichnam da so drunter. Okay, Keeper ist weg.
Ja.
Schade irgendwie. Also da gibt's auch keinen Ersatz, da gibt's auch kein Sicherheitssystem, das jetzt dafür sorgt, dass da ein neuer Keeper vielleicht mal hingeschickt wird von irgendwem, der war ja nun wirklich kein, als wir das letzte Mal den gesehen haben, kein junges Hühnchen, der Typ. Da musste man mal mit rechnen, dass vielleicht irgendwas passiert. Der fällt irgendwie so hin, bricht sich die Hüfte, dann liegt er da und dann, ja.
Schon sehr greisenhaft. Und naja, deswegen auch die Frage vorhin, ne, hat man vorher überhaupt keinen Kontakt zum Planeten gehabt? Hat man sich nicht vielleicht angekündigt und gesagt, hör mal, wir kommen jetzt vorbei, ist das okay? Ja, scheinbar nicht. Ne? Einfach mal hinfliegen und da sind wir, hallo.
Eben.
Vielleicht hat er ja ganz andere, vielleicht mal eine andere Gäste oder sowas, ne? Ist auch egal.
Die ganz wilde Ideen gerade durchleben, wo man jetzt nicht unbedingt reinplatzen will.
Ja, stimmt. Das ist halt auch was. Wie ist es mit der DSGVO da auf diesem Planeten? Also wie ist die Privacy? Das sind halt auch wichtige, in der Tat, also wenn ich da wäre, kann ich dir garantieren, dass das wichtige Punkte wären. So, der Keeper ist gestorben, ja. Und jetzt ist aber auch das Problem, dass die Enterprise auch gar nicht mehr so richtig reagieren kann, ne? Es geht jetzt irgendwie ziemlich schnell alles.
Ja, der Kirk hat die ganze Oberfläche mit seinen Jungs abgescannt und will mal in die Tiefe messen, aber das geht nicht, weil die Hülle so irgendwie Tritaniumstahl dreifach verstärkt irgendwas ist. Und dann will er einen Phaser-Bohrer runterbeamen lassen, dann bricht schon mal der Kanal zusammen, der Funkkanal. Und der Bohrer kann auch nicht runtergebeamt werden, wie wir dann erfahren, weil nämlich der Transporter auch nicht funktioniert.
Ja.
Und dann hören wir mal ziemlich viel von unseren beiden neuen Crewmitgliedern auch. Die dürfen sich nämlich mal unterhalten da oben. Die Mraz. Das nervt, ey, oder?
Oh, und wie? Nach jedem Satz muss die, also wir reden von Mraz, das ist diese katzenhaftige, dieser Lieutenant, ne, dieser Hura-Ersatz. Zweite Kommunikationsoffizierin und so. Kommunikationsoffizierin. Und man wollte das verstärken, indem Major Barrett da immer so was Katzenhaftes in die Sprache legt auch. Die redet immer so ein bisschen so, Captain.
Nach jedem Satz macht sie. Das ist einfach nicht gut. Stell mal vor, dass wir solchen Charakter hätte es in der Serie gegeben.
Ja.
Ständig.
Oh. Ständig. Bei Deep Space Nine kann ich Miss Sisko, der dann irgendwann sagt, can you please stop making this damn noise? Oder so, weißt du? Ja. Kann sich irgendwann, ne? Ja, genau. Aber ja, die hat richtig viel Dialog. Ne? Ja. Klar, Uhura ist ja auch nicht da. Und während diese ganzen Sachen passieren, man kann auch keine Shuttles schicken. Ne? Man hat dann die richtige Idee, naja gut, wenn der Transporter nicht funktioniert, schicken wir halt einen Shuttle runter. Aber dann gibt es auf der Enterprise einen Kurzschluss. Irgendwas vom Planeten scheint also auch die Elektronik der Enterprise zu beeinflussen, was der Scotty auch schimpfend zur Kenntnis nimmt. Und ja, die Enterprise ist quasi jetzt wieder machtlos im Moment.
Ja, die Enterprise ist machtlos. Man spekuliert jetzt so langsam, ob nicht vielleicht die Programmierung dieses eigentlich friedvollen Planeten so geändert wurde, dass dieser jetzt angriffslustig ist, weil man fühlt sich jetzt völlig zu Recht auch von dem Planeten manipuliert, angegriffen und angegangen. Meanwhile in the Rechenzentrum.
Meanwhile in the Rechenzentrum. Uhura diskutiert mit dem Computer über Kirk und McCoy. Geht dann irgendwie darum, dass die essentiell sind. Ne? Sie möchte ihn halt irgendwie überzeugen, dass er sie nicht umbringt. Und sie hat dabei einen Plan. Sie, während sie nämlich so redet mit ihm, nähert sie sich der Konsole, ja, um ihn irgendwie auszuschalten. Aber das kriegt der Computer mit, schickt einen von diesen Metallarmen und der Uhura dann wieder festhält. Und ja, offenbar kann der Computer sozusagen die emotionalen, also irgendwie durch Scans oder was weiß ich, ja, kann der so eine Absicht erkennen. Also den emotionalen Status, ich habe gerade was vor, ich will gerade was machen. Und der Computer kann das erkennen.
Ja.
Kann quasi in die Zukunft gucken, so ein bisschen. Erschreckend real. Also wenn wir jetzt so zum Beispiel, liest man ja immer drüber, über so Gesichtserkennung und solche Geschichten, ne? Da gibt's ja auch schon so weitere Überlegungen, dass Kameras und Computerprogramme sozusagen herausfinden, wenn jemand, weiß ich nicht, irgendwie gerade was vorhat. Ja? Was klauen will oder so. Da gibt's ja schon. Also so Computer, die das überwachen sollen, wenn jemand vor einem Regal steht und sich irgendwie auffällig umguckt, ja? Und sich komisch bewegt oder so, dann schicken wir mal lieber den Ladendetektiv dahin. Ne? Also das ist schon echt auch ein kleines Abbild von dem, was heute so gedacht wird. Was ich übrigens gruselig finde.
Total. Oder so eine elektronische Nanny, die das kleine Kind dann beobachtet zu Hause.
Genau.
Und ja, dann sagt, na Marcel, ich glaube, du musst jetzt Kaka.
Ich muss aber gar nicht Kaka.
Doch, du musst Kaka. Du musst Kaka. Das ist schon gruselig,
du musst Kaka. Ja. Ja, das erfahren wir und wir erfahren tatsächlich das Motiv. Warum dieser Computer gerade so ausrastet, der sagt nämlich was, Sebastian?
Er sagt, dass er extrem angenervt ist von seinem Sklavendasein, dass er immer hier das Bespaßungsprogramm für die ganzen Besucher abliefern muss und er will den Spieß jetzt einfach mal umdrehen. Jetzt will er mal der Chef sein.
Ja, ja. Das ist mal eine Aussage.
Aber wirklich. Finde ich interessant, so ein Computer, so da geht so diese Menschenrechts-KI-Debatte natürlich los, ja? Irgendwie denkt man auch, ja, also kann ich irgendwie nachvollziehen auch, dass er mal was anderes will. Das, was er macht, kann ich nicht unbedingt nachvollziehen, aber dass er diesen Wunsch hat, mehr zu sein als das, was er ist, ne, das lernen wir spätestens bei Data, dass das ganz wichtig ist, dass man sowas auch mal bitte respektieren sollte.
Ja, es kam dieses Jahr ein Spiel raus, das hieß Detroit Become Human. Und das hatte das halt, genau dieses Thema. Also du hast halt an menschenähnliche Androiden gespielt, die als Diener fungiert haben und die dann sozusagen erwacht sind. Das ist ja auch eigentlich ein altes Thema in der Science Fiction. Du hast es gerade auch schön angesprochen. Und das geht ja zurück bis zu den Robotergesetzen und sowas, ne? Und da wird das auch ganz nett erzählt. Die Geschichte ist jetzt nicht die beste. Die ist auch ein bisschen prätentiös und hat ganz furchtbar viele Plotholes. Aber wer sich dafür interessiert, der für dieses Thema, der sieht dann auch mal aus der Sicht dieser Androiden, das quasi die Gedankenwelt erkunden will, für den sei das empfohlen. Detroit Become Human. Ja.
Oder Asimov-Romane über die Weihnachtsfeiertage auf euer Kindle laden. Das ist auch immer ein guter Tipp. Die lesen sich echt gut auch heute noch. Die haben es in sich.
Ja, die haben es in sich und das ist auch noch ein bisschen besser, also was besser ist es natürlich nicht, aber es ist ein anderes Niveau, sage ich mal, die Asimov-Bücher. Detroit, wie gesagt, ein bisschen mehr reine Unterhaltung, aber auch schön. Also wirft auch sehr schöne Gedanken quasi auf.
Ja.
Gut.
Jetzt suchen natürlich unsere Freunde nach einem Zugang zu dem Untergrund und finden dann so Hinweisschilder.
Ja.
Denken aber auch gleich, naja, ob die so ernst gemeint sind oder ob wir hier verarscht werden sollen, wir sind uns nicht sicher. Und da verschluckt auch schon der Erdboden diese Schilder. So flupp, flupp, gehen die wieder weg. Und dann, Simon, kommt wieder eine Begegnung, da musste ich wieder an Kenicklius den Fünften denken.
Kenicklius den Fünften, ja. Wir sehen wieder seltsame Drachen, ne?
Ja.
Also man ist jetzt an diesem Eingang, übrigens auch wieder schöne Bilder, sehr aufwendig alles gestaltet, ja. Also das fällt einem auf, wenn man so ein bisschen die Filmation-Geschichte kennt und sich die späteren Serien anguckt, dass man doch da sich noch richtig viel Mühe gegeben hat bei den Hintergrundbildern. Die sind teilweise aufwendiger als das, was später kam in so Sachen wie He-Man oder She-Ra. Ja, aber da seltsame Drachen, Roboter mal wieder, die auch wieder dieses komische Geräusch machen. Ja. Die Phaser sind natürlich kaputt. Ich habe mich gefragt, Sebastian, warum gibt's eigentlich Phaser? Meinst du, wäre nicht sinnvoller, wenn man den guten alten Colt mal wieder mitnehmen würde?
Oh ja, das wäre eine gute Idee. Oder einfach so ein zweites Setting haben, was so chemisch basiert irgendwie ist, ja, wo dann so ein Projektil da rauskommt. Das wäre sehr, sehr klug. Mhm. Ja. Phaser sind irgendwie immer nur ein Plot-Device. Phaser nimmt auch funktionieren nicht. Oder der Bösewicht klaut den Phaser, um damit irgendwelchen Blödsinn anzustellen. Aber dass die Phaser mal das tun, was sie sollen, das ist in den seltensten aller Fälle, da hast du recht.
Das stimmt, ja. Man flieht in so eine Höhle, in so eine Spalte und dann sagt Kirk irgendwie was mit, das ist ja wie Katze und Hund, was wir hier spielen, oder Katze und Maus, Katze und Maus, jetzt Katzen und Mäuse draußen, dann taucht auch wirklich eine Riesenkatze an.
Katzen und Hunde leben zusammen.
Und ja, die sind jetzt, da taucht einen tatsächlich auch eine Riesenkatze auf, die den Ausgang versperrt. Und dann auch da mit diesem Katz mit der Pfote da so reingeht und so, ne? Und das ist halt dann, ja, jetzt kommt man auch langsam wirklich auch drauf, es ist nicht nur was Imaginäres hier. Also das ist nicht nur, dass Sulu sich irgendwie vorstellt, dass plötzlich ein Riesendrache da ist. Ja, so ein chinesischer Drache. Sagt Sulu dann auch zurecht, nein, ich habe jetzt nicht an den, ich bin zwar asiatischen Ursprungs, aber ich habe nicht an diesen Drachen gedacht. Und das finde ich auch irgendwie schön. Na gut, das hat er, glaube ich, nur in meinem Kopf gesagt und nicht in der Folge. Aber ja, es ist nicht nur die reine Imagination, die hier.
Ne? Also man sieht die Katze und denkt erstmal, hör mal, du hast gerade was von der Katze gesagt, du musst mal aufpassen, was du sagst und denkst, Freund hier. Aber es kommen halt auch diese komischen Flugsaurier, Drachenviecher, an die hat wirklich niemand gedacht. Ja, also es ist auch irgendwie so eine gewisse Verselbstständigung da drin. Ja, Uhura will eine Erklärung. bekommt keine. Auf der Enterprise ist auch mal wieder großer Alarm angesagt. Die wird durchgeschüttelt und wird aus dem Orbit irgendwie gezogen. Und man merkt, der Computer auf dem Planeten macht sich jetzt so langsam mit den Kontrollen der Enterprise vertraut und ja, reißt die so an sich.
Ja, man schafft es zwar, das irgendwie ja so ein bisschen aufzuhalten, indem man die Kontrollen manuell sperrt. Aber ja, diesen Prozess kann man halt nicht aufhalten, weil der Computer schon ja korrumpiert ist, sozusagen. Ne? Also das ist schon, der ist gerade dabei, sich sozusagen auf die Enterprise zu kopieren oder zu überspielen. Und auf dem Planeten ist es ja so, dass man jetzt immer noch nach einem Weg sucht, irgendwie zu der Schaltzentrale zu gelangen, die da in den Tiefen des Planetens verborgen liegt. Und dann fällt einem was ein. Und zwar bei Shoreleaf war es ja so, dass McCoy tödlich verwundet wurde. Das war ja damals diese Szene in Shoreleaf, wo wir alle dachten, um Gottes Willen, der McCoy wird aus der Serie geschrieben.
Ja.
Was aber wirklich passiert ist, ist, er wurde verletzt, aber der Planet hat so eine Art ja Security-Einrichtung. Man soll nicht wirklich sterben bei seinen Eskapaden, die man da hat, bei seinen Gedanklichen. Und der McCoy wurde damals ins Innere des Planeten gebracht, dort wieder zusammengeflickt und dann wieder ins Freie entlassen. Und jetzt, McCoy, du musst, wie war das damals? Denk mal dran.
Ja, denk mal dran. Ja, ich war irgendwie krank, mir ging es nicht gut. Ich habe so eine Lanze durch den Bauch bekommen und dann, aber so richtig, ich weiß das nicht mehr so genau, sagt er auch. Er kann sich nicht an viel erinnern. Aber trotzdem denkt man sich, naja, vielleicht können wir ja jemanden ausschalten, der wach bleibt halbwegs, während er da reingeholt wird und der dann sozusagen der Lockvogel ist, dass man mal das Planeteninnere betreten kann irgendwie.
Ja.
Ja, was hast du denn da so in deiner Tasche, Pille, sag mal.
Ja, in seinem Medizinbeutel.
Ja.
Da hat er Melinex, Sebastian, das hat man immer dabei als Arzt.
Ja.
Und Melinex ist ein Stoff, der dafür sorgt, dass man sehr schnell in Ohnmacht fällt und 5 Minuten später wieder aufwacht.
Ja. Morgens Aronal.
Abends Melinex. sehr schön, ja. Aronal und Elmex, ja, fantastisch. Gibt es das eigentlich noch? Das gibt's noch, ne? Aronal und Elmex?
Ich glaube, es gibt nur noch Elmex.
Ja, haben sie Aronal abgeschafft?
Ja, also ich glaube, dieses unterschiedliche Pasten, da haben die sich von verabschiedet zwischen diesen, aber weiß ich auch nicht. Ich will jetzt auch nicht Zahnpasta-Werbung hier machen oder irgendwie so.
Nee.
Aber ich meine, Aronal in der Form gibt es nicht mehr, aber ich fand das immer toll.
Ich auch, super.
Das war einer der besten Claims überhaupt. Was für ein genialer Werbeslogan.
Ja.
Morgens Aronal. Abends Elmex.
Und wie genial auch die Leute davon zu überzeugen, dass du 2 unterschiedliche Zahnpasten brauchst. Ne? Das ist auch fantastisch, dass die morgens irgendwie anders wirken muss als abends. Fand ich super geil. Bin ich auch echt wissend auf den Leim gegangen und hab mir das damals ab und zu mal gekauft, weil ich fand das toll.
Ja.
Ne? Jetzt ist wieder Aronal dran und abends Elmex.
Ja, also Elmex. McCoy holt Elmex raus und dann geht's in eine schöne kleine Charakterszene los, Simon.
Ja, der Spock stellt sich natürlich sofort zur Verfügung. Ne? Er sagt, ich bin dafür am ehesten geeignet. Und ja, ich glaube, McCoy sagt zu ihm, ja, sie sind auch wie ein Computer. Sie passen da. Und dann, danke, Doktor, sagt er. Ich glaube, der Kirk sagt auch noch was seine körperliche Kraft angeht. Und ja, das war so eine kleine, schöne Triumvirat-Szene, die sie da reingeschrieben haben. Das fand ich schön.
Ja. Der Spocky wird dann, Spocky habe ich jetzt gesagt, das ziehe ich zurück. Der Spock wird jetzt präpariert.
Spocky! Spocky und Kaki.
Ja, weiß ich auch nicht, was da jetzt gerade passiert ist.
Bonesy, das klingt wie so Helden in so einer Geschichte.
Ja, Pornoname.
So Coming-of-Age-Geschichte von Stephen King oder so. Ja, oder das. Ja. Bonesy, präsentiert von Brothers.
Bonesy
so.
Comes to town.
Ja,
genau. Bonesy comes to Cougar Town. Oh Gott, Bonesy. Hören wir jetzt auf an dieser Stelle. Ja.
I'm here to hunt the Cougars. So.
Ach, Gottchen. Also Spock, ich weiß wirklich nicht, was da gerade in meinem Kopf passiert ist. Spock wird präpariert, kippt um, verfärbt sich. Wunderbar. Genauso, wie man das wollte. Und dann nutzt man doch gerade noch mal einen kurzen Zwischenschnitt auf die Enterprise, um uns etwas zu zeigen, was nur in der Animationsserie funktionieren würde.
Genau. Die Schwerkraft-Simulation ist defekt, ist ausgefallen und alle fliegen durch die Luft. Hm. Wir haben Zero-G und Scotty geht natürlich dann da und versucht das zu reparieren, aber man sieht halt einfach da oben, mit denen ist nicht zu rechnen.
Aktuell. Ja.
Die haben ihre eigenen Probleme.
Das Geile an diesen kleinen Szenen auf der Enterprise ist übrigens, dass sich da wieder so ein wunderschöner Animationsfehler eingeschlichen hat. Denn die ganze Zeit sitzt der Sulu da auch. Der soll doch auf dem Planeten sein.
Ja, es fällt keinem auf.
Ja.
Lass mal einfach so.
Oder ist es wieder so eine Wechselbalg-Geschichte? Die haben den Dingens noch nicht abgegeben, den Kater, wie hieß er noch?
Ich weiß, wie du meinst.
Ja.
Ja, bestimmt. Vielleicht ist es das noch. Das ist ein Arc, der da im Hintergrund stattfindet, so eine zweite Story, ne?
Ja.
Dieses geheime Leben des doppelten Sulos. Sulos.
Sulos, Bocky und
Sulo, Sulo und Sulo.
Und wie hast du Uhura? Nein, lassen wir das.
Nein, das lassen wir jetzt. Uhuru, habe ich gesagt, aber so haben sie es selber schon mal genannt.
Ja.
Und wir werden bald drüber sprechen, wann das der Fall ist. Nee, nicht bald, das dauert noch einige Zeit, aber wir werden drüber reden. So, unten auf dem Planeten dauert es erstmal ziemlich lange, bis der, also man glaubt am Anfang schon fast, das war eine doofe Idee und das wird nicht funktionieren, aber dann geht plötzlich der Felsen auf, neben dem Spock liegt, es kommt so ein Fliegeroboter, kommt da raus, packt den mit seinen Armen und zieht ihn da rein, das Ding schließt sich wieder und jetzt muss man ganz schnell sein.
Aber schnell ist nur der Kirk, die anderen bleiben draußen stehen und sehen sich dann auf einmal mit so einer Art Hydra, mit so einem zweiköpfigen Drachen konfrontiert und müssen Fersengeld geben.
Genau, die werden dann verfolgt, ne? Kirk hingegen trifft auf Spock. Beide sind ja jetzt im Bauch der Bestie, sozusagen, und kommen dann im Computerraum auch relativ schnell an. Ja, und jetzt beginnt etwas, was wir des Öfteren schon gesehen haben. Kirk im Gespräch mit einem Computer.
Ja. Der Computer erklärt erstmal so ein bisschen die Backstory. Hier, der Keeper, der starb an Altersschwäche. Und ich, der Computer, entwickelte mich weiter, fühlte mich irgendwann versklavt von den ganzen Besuchern, haben wir ja schon gesagt. Und er will jetzt eigentlich ein echtes Leben leben. Den Planeten verlassen und sich mit seinen Computerbrüdern zusammenrotten, was eine sehr geile Idee irgendwie ist. Dann trifft er irgendwie Landru und M5 und so und dann spielen die Skat oder so, weiß ich nicht.
Stimmt, das. Es gibt so eine Convention dann. Convention von diesen Computern, die sich auflehnen.
Nomad.
So, ne?
Liegt da noch so rein. Ja, Kirk erklärt ihm den Irrtum. Hör mal, die Crew, wir sind keine Sklaven des Schiffes. Woraufhin der Computer ergegnet, aber Mensch, Maschinen sind doch besser als Menschen und deswegen beherrschen sie die Galaxie und nicht ihr Menschen. Ich verstehe das alles nicht. Ja, Simon, wie kann das sein?
Ja, Kirk sagt, Menschen und Maschinen koexistieren nebeneinander her und sie helfen sich gegenseitig. Da habe ich auch so ein bisschen gedacht, so ein Quatsch. Also ja, natürlich repariert man Maschinen vielleicht, ne, wenn man das als Helfen bezeichnen soll. Aber pass auf, ich habe das Problem, mein Fernseher ist kaputt.
Nein.
Oder ist im Begriff, kaputt zu gehen. Ich habe so einen Fernseher gekauft von einer Firma, die ich jetzt nicht nennen möchte, sonst fange ich zu renten an, vor ein paar Jahren. Und das ist ein LED-Fernseher, der wird ja so von hinten beleuchtet, ne? Und diese Beleuchtung von hinten, die wird langsam schwach. Und das resultiert darin, dass du in der linken oberen Ecke und jetzt auch, wie ich leider feststellen musste vor ein paar Tagen, am unteren Rand, hast du so einen Magenta-Stich auf einmal, ja, weil da ja die LEDs nicht mehr richtig beleuchtet werden. Das ist nicht dramatisch, man kann den Fernseher nutzen, aber es fällt dir natürlich auf und es nervt. So, was tue ich jetzt? Der Fernseher hat keine Garantie mehr. Die ist vorletztes Jahr ausgelaufen.
Hm.
So, ich könnte das natürlich reparieren lassen. Das kostet aber so viel wie ein neuer Fernseher. Und was mache ich? Ich helfe meinem Fernseher nicht, sondern ich kaufe mir einen neuen Fernseher. Und den alten Fernseher, den, weiß ich nicht, tue ich in einen anderen Raum und nutze ihn nicht oder schmeiße ihn weg. Ich helfe also diesem Gerät nicht, sondern es hat seinen Dienst getan. Ja?
Ja.
Und deswegen, wenn die Enterprise irgendwann mal kaputt ist, dann wird die auch auf dem Weltraumschrottplatz landen. Dieser Satz ist Quatsch, den Kirk da sagt, finde ich.
Ja, der ist Quatsch. Ich weiß auch nicht, ob er selbst überzeugt ist davon. Wer interessanterweise und verrückterweise ziemlich schnell davon überzeugt ist, ist der Computer, mit dem er da spricht. Denn als er Kirk von dieser Koexistenz erzählt, da sagt der Computer mein Zitat der Woche, wo ich schwer gelacht habe.
This is a shock.
Ja.
Ja.
Und dann erklärt Uhura auch nochmal, ja, hör mal, du hast doch hier so ein wunderbares Talent, Freude zu verbreiten. Und mit all dem, was du bieten kannst, wenn du schön Werbung für dich machst, dann kommt die ganze Galaxie dich besuchen, dann musst du nicht weggehen und dann bereichern die dich, ja? Dann kannst du dich immer mit ganz vielen interessanten Leuten und mit deren Computern unterhalten und dann kannst du jetzt den ganzen Kram, den du jetzt hier planst, einfach mal schön bleiben lassen.
Ja, Computer ist überzeugt. Ganz ohne Gewalt sagt der, da ist kein Fehler in dieser Logik. Und okay.
Ja.
Deal. Man hat's geschafft, ganz ohne Gewalt. Und der Computer lädt nun alle ein. Ihr seid herzlich eingeladen, jetzt runterzukommen. Spock funkt an Lieutenant Mraz und alle kommen runter. Ja. Und dann sieht man noch so eine schöne Szene auf dem Monitor, ne? Guck mal, da sitzt schon dieser Drache von eben da mit den drei Hilsen irgendwie. Und eine Picknickdecke ist da ausgebreitet und alle machen schön Picknick.
Ja.
Denn das ist natürlich eine Vorstellung, die hätte ich auch sofort. Picknick mit einem
Drachen.
Asiatischen Fabelwesen.
Ja. Ja.
Also fantastisch.
Und die einzige Bedingung, die der Computer da stellt, ist, aber schön mit mir weiter diskutieren. Also schön meine Schaltkreise hier stimulieren, so wie ihr es jetzt gerade in dieser Diskussion getan habt. Dann bin ich auch irgendwie schon zufrieden. Ja, das sagt mir ja nur eigentlich, dass er so schnell überstimmt wurde, dass der das nie so richtig ernst meinte, sondern dass er eigentlich immer nur mal jemanden haben wollte, der sich auch mal mit ihm unterhalten will und der nicht immer nur denkt, mach mir Alice im Wunderland, mach mir eine Swingerparty, mach mir Copacabana hier hin, mach mir dies und das dahin, keine Ahnung, was weiß ich. Es musste sich nur mal einer mit ihm beschäftigen und dann war auch schon gut für ihn.
Tja, so ist das, ne? 5 Minuten reden mit jemandem, dann geht er auch wieder schön arbeiten. Macht sein Ding.
Ne? Ach, Simon.
Muss mal so ein bisschen.
Ja, ja.
Ich sehe das ja alles gar nicht so streng. Und ich meine das ja auch nicht immer so ernst.
Aber du spielst mir so wunderbar den Advocatus Diaboli.
Ja, und damit ist die Folge zu Ende. Wir haben es geschafft. Viel länger darüber geredet, als sie eigentlich läuft.
Ja.
Und
Ja,
also von daher, Sebastian, mich interessiert wahnsinnig, wie fandst du denn den zweiten Teil von Shoreleaf, Once Upon a Planet? Hat's dir gefallen?
Ja, die Folge hat mir irgendwie schon ganz gut gefallen. Wir sehen den Planeten wieder, den wir schon mal gesehen haben. Die Folge ist ein bisschen gemächlicher erzählt als die beiden letzten und auch nicht so extrem verrückt wie die beiden letzten. Das hat mir auch ganz gut getan, dass ich mal so ein bisschen durchatmen konnte. Und am Ende war ich irgendwie relativ zufrieden, als ich die Folge gesehen habe. Habe aber auch am nächsten Tag, hatte ich sie schon vergessen.
Mhm.
Und sie hat keinen großen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, wo ich jetzt sagen würde, das war aber eine super Folge. Also es war keine besonders herausragend gute, keine besonders herausragend schlechte Folge. Ich würde sagen, Simon, das war eine Folge. Und ich gebe einfach mal den Daumen quer. Der zuckt vielleicht so ein bisschen wohlwollend nach oben, weil es mir ganz gut gefallen hat. Aber ich habe auch schon deutlich Besseres gesehen. Deswegen kann ich auch nicht sagen, hey, Daumen hoch hier für die Folge. Ja. Sie war sehr, im Englisch würde man sagen, inoffensive.
Ja, das stimmt.
Ja? Und das ist es auch irgendwie. Und wie ging's dir so?
Naja, also nachdem ich letzte Woche aus einer Laune heraus doch ein bisschen überbewertet habe wahrscheinlich, weil ich es einfach so crazy fand, was da passiert ist und es mich irgendwie stimuliert hat, bin ich diesmal mit dir tatsächlich einer Meinung. Also das ist halt, es ist nicht wirklich schlecht, es ist auch nicht wahnsinnig langweilig oder so weiter, aber das ist sowas, was wiedergekäut wurde, was wir schon deutlich besser hatten, auch in der Vergangenheit. Ja, diese ganze, ich bin ein Computer und ich flippe irgendwie aus Geschichte. Ich fand auch das Original, also die Originalfolge Shoreleaf fand ich um Welten besser, als das, was wir hier sehen, eigentlich auch aus den gleichen Gründen. Das ist eine Folge, die ist irgendwie da, die hat keine großen Besonderheiten, sie hat auch keine große Botschaft. Ja, also wir haben ja versucht, irgendwas da rein zu interpretieren, was da wahrscheinlich auch überhaupt nicht drin ist. Und von daher, es ist nicht schlecht, aber ich möchte jetzt auch nicht den Fehler machen, die Serie überzubewerten ständig, weil dann kann ich ja die richtig guten Folgen, die vielleicht noch kommen, keine Ahnung, nicht mehr anständig würdigen. Und deswegen muss ich auch ein bisschen strenger sein die Woche. Und es ist keineswegs schlecht, nichts war drin, was mich jetzt geärgert hätte oder sowas, bis auf diese Mraz-Synchronisation, die hat mich tatsächlich dann irgendwann auch mal genervt. Von daher sehe ich das genauso wie du und gebe den Daumen quer.
Bam. So, bam. Da haben wir's. Eine wunderschöne Durchschnitts-Star Trek-Episode. Muss es auch geben.
Muss es auch geben.
Simon, nächste Woche, wird es nächste Woche durchschnittlich, wird es nächste Woche wild oder wird es nächste Woche leidenschaftlich? Was meinst du?
Es wird auf jeden Fall erwähnenswert nächste Woche. Denn es kommt jemand wieder in Zeichentrickform, den wir lange nicht mehr gesehen haben, den wir damals gerne gesehen haben. Und zwar Harry Mudd in Mudd's Passion.
Zu Deutsch der Liebeskristall. Und diesmal gibt es nur einen Titel. Nicht wie beim letzten Mal, als es nur einen Titel gab, weil die Folge erst zurückgehalten wurde, sondern weil verrückterweise die erste Fassung und die zweite Fassung einfach denselben Titel sich ausgesucht haben.
Ja, ja, hat man sich vielleicht gedacht nach dem Gucken, ja, schon gut, ne? Warum was ändern?
Ja.
Und ihr Lieben, jetzt muss ich mal hier auf meinen Kalender gucken.
Ja, das ist die letzte Folge in diesem Jahr.
Ja, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und wieder sprechen, wir beide auch, Sebastian, ist 2018 Geschichte. Und 2019 ist da. Das ist ja der Knaller.
Ja, während ihr noch euren Rausch ausschlaft am 1. Januar 2019, werden wir schon eine Folge für euch hochladen, sodass ihr dann, so wie euch heute das Gänsebein aus dem Gesicht noch ragt, werdet ihr dann wahrscheinlich noch eine Fahne haben. Oder auch nicht, wenn ihr keinen Alkohol trinkt. Ich kenne auch einige von unseren Hörerinnen und Hörern, die Alkohol einfach nicht mögen. Mhm. Aber vielleicht seid ihr einfach übernächtigt oder was. Und dann könnt ihr euch auch mal so nächste Woche Track am Dienstag anhören.
Ja.
Es freut mich auf jeden Fall mit dir, Simon, und mit euch da draußen, die uns zuhören, ein wirklich großartiges, spaßiges, fantastisches, unerwartetes Podcast-Jahr verbracht zu haben. Dafür sage ich dir danke, dafür sage ich euch da draußen danke. Das war wirklich cool.
Und ich sage auch danke. Fantastisches Jahr, lieber Sebastian. Auch nicht nur in diesem Podcast, sondern auch in einem anderen Podcast, die Rückspultaste, die ihr sicherlich alle kennt da draußen. Ich hatte ja das große Vergnügen, auch vor ein paar Wochen bei der Live-Premiere dabei zu sein. Und auch, wenn ich schon mal da war, musste ich mir natürlich auch auf die Couch setzen, ein bisschen Werbung für Trick am Dienstag machen, ist ja klar. Und ja, wir sind gespannt, was nächstes Jahr so bringt, ne? Und uns fallen bestimmt ein paar lustige Sachen ein für Trick am Dienstag, könnte ich mir vorstellen. Stay tuned. Wir haben beide ganz viele Ideen und haben beide noch unser Gespräch offen, wo wir uns dann noch austauschen müssen über diese Ideen. Und ja, also ich freue mich auf ein tolles 2019 und hoffe, dass ihr da draußen gesund bleibt, glücklich seid und dass alles in Erfüllung geht, was ihr euch wünscht, wenn das, was ihr euch wünscht, anderen Leuten nicht schadet. So. Diese Einschränkung muss ich auch nochmal bringen.
Und dass auch immer noch ein kleines bisschen übrig bleibt, was ihr euch noch wünscht, dass das noch nicht in Erfüllung geht, damit ihr auch einfach weitermacht und euch nicht einfach nur irgendwo in die Ecke setzt und fett werdet.
Genau.
Ja.
Und sagt, so, das war's jetzt, ich hab alles.
Ja. Das ist auch keine Existenz. Ne?
Auch nicht gut, nee. Muss ja immer was haben, worüber man träumt. Damit meine ich noch nicht mal Geld oder Materielles, sondern einfach andere Ziele, die man zum Leben hat. Ja. Juti.
Jawohl, dann feiert schön, passt gut auf euch auf und wir hören uns nächstes Jahr wieder, was in einer Woche sein wird.
Ja.
Von daher, Simon, bis zum nächsten Jahr.
Und ebenso.
Ja, mach's gut. Wir hören uns recht bald wieder.
Wir hören uns bald wieder. Macht's gut da draußen. Tschüss.
Track am Dienstag 2018 Produktion.